Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Heiland Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten. In der Stille angekommen, werd ich ruhig zum Gebet. Viele Worte sind nicht nötig, denn Gott weiß ja, wie es mir geht. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben es gerade gehört. Und nun zum Beten, sagt Jesus. Wie macht man das eigentlich? Mit Stille und Ruhe hat es zu tun, äußerlich und innerlich. Und weiter, wie machen wir das? Wann machen wir das? Machen wir es überhaupt? Beten, ich finde, das ist ein sehr sensibles und ich würde sogar sagen, intimes Thema. Ich erzähle mal von mir. Als Kind habe ich es geliebt. Es war immer so beruhigend und vertraut, abends mit der Mutter am Bett zu beten. Müde bin ich, gehe zur Ruhe, schließe meine Augen zu. Oder am Essenstisch warten, bis alle da sind und dann gemeinsam sprechen, komm Herr Jesu, sei du unser Gast. Oder wenn irgendwas Schwieriges anstand, lieber Gott, bitte, bitte, jetzt hilf mir. Als Jugendliche hat sich das verändert. Wenn im Gottesdienst das Vaterunser gebetet wurde und das Gebet davor auch noch, dann habe ich manchmal gedacht, oh, hoffentlich ist das bald zu Ende. Daran muss ich jetzt oft denken, wenn ich mit den Konfis, also das sind ja auch die Jugendlichen, wenn ich mit denen am Ende jeder Konfistunde das Vaterunser bete und dann manchmal das Gefühl habe, dass sie jetzt, so wie ich damals, denken, hoffentlich ist es bald zu Ende. Ja, und dann später so für mich im stillen Kämmerlein zu beten, das war überhaupt keine Frage. Und ich glaube, das war und ist bis heute so die intensivste Gottesbeziehung, weil da ja alles möglich ist. Du kannst bitten und betteln. Du kannst mit Gott hadern und ihn zur Rede stellen. Du kannst Gott alles sagen, jedes Problem, jede Not, die du sonst niemandem erzählen würdest, Gott erzählst du es. Schüttest dein Herz aus und hofft, dass er dir hilft und denen, die dir so gerade am Herzen liegen. Oder du bittest Gott für alle Menschen, die du kennst. Herr, ich bitte dich für, und dann setzt du die ganzen Namen ein. Beten, ja, ich glaube fast, beim Beten geht es am meisten um das Bitten. Aber ab und zu, wenn du wirklich mal was ganz Schönes erlebt hast, dann sagst du, lieber Gott, ich danke dir. Ich danke dir so sehr. Das war heute so schön. Und dann kommt es dir vor, als würde auf deinem ganzen Körper ein ganz großes Danke stehen und das leuchtet hinauf in den Himmel zu Gott. Dann gibt es das freie Gebet, das muss man lernen und üben. Am Anfang tut man sich damit schwer. Man ist aufgeregt und überlegt sich jedes Wort und macht es erstmal nur so ganz kurz. Ich glaube, das ist normal, frei zu sprechen. Das muss man sich ja wirklich trauen und das muss man auch üben. Aber irgendwann wird es immer besser und die Aufregung legt sich. Und am Ende ist es ja auch nicht schlimm, wenn man sich dabei mal verheddert. Schließlich ist das Beten ja keine Prüfung. Und das Schöne beim freien Gebet ist, du bist mit anderen zusammen, kriegst mal so mit, was denen auf dem Herzen liegt. Die haben alle ihre eigenen Gedanken. Und so wird aus diesem Gebet am Ende wie so ein richtiger, großer, schöner, bunter Blumenstrauß. Und das erfüllt einen dann richtig. Ja, und das, was ich seit einiger Zeit entdecke, und ich habe es auch schon ein paar Mal erwähnt, ist das gesungene Gebet. Also wenn wir Lieder singen, machen wir im Gottesdienst immer wieder mal. Bei dem gesungenen Gebet sozusagen, dann so wie innerlich das Gesangbuch zuklappen und sich ganz und gar dem Singen hingeben. Singen, beten, das kann wirklich so richtig tief gehen. Und ich glaube, Gott freut sich darüber besonders. Also, dass er nicht immer nur hören muss, bitte, 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 sondern dass Gott auch mal hört und spürt, wie sehr wir ihn lieben und ehren, wie wertvoll er uns ist. Ich glaube, Gott braucht es hin und wieder auch. Das sind so meine Erfahrungen mit dem Beten. Was machen Sie, was macht ihr für Erfahrungen mit dem Beten? Heute ist ein guter Tag, sich darüber mal Gedanken zu machen, weil heute eben dieser Sonntag Rogate ist, der uns ja zum Beten auffordert. Rogate betet. Vielleicht beten Sie ja auch gar nicht mehr oder wissen gar nicht mehr, wie das geht. Vielleicht war es mal da, aber man hat es vergessen, nicht mehr gemacht und dann war es plötzlich weg, das Beten. Ein Pfarrer erzählt von so einem Gespräch mit einem solchen Menschen. Da sagt dieser Mann also zu ihm: Ich will beten lernen. Zeigst du mir das? Ja, sag ich, ich zeig dir das. Was muss ich tun? Da sein, sag ich. Wie da sein? Ja, am besten, du setzt dich irgendwo hin, immer an den gleichen Ort, zur gleichen Zeit, und bist einfach 10 Minuten da. Und das reicht? Ja, das ist es im Prinzip. Also, ich muss gar nichts lernen? Nein, eigentlich nicht. Du musst anfangen und es tun. Aber du weißt doch, ich glaube gar nicht so richtig an Gott. Das ist egal. Wenn du beten willst, dann hat es dich schon erwischt. Wenn du betest, dann spielst du einfach, Gott ist da und schaut dich freundlich an. Und dann wartest du ab, was passiert. Und wo soll ich sitzen? Wo du Ruhe hast und einen schönen Punkt, auf den du gucken kannst, eine Kerze oder ein Bild. Und gar nichts sagen? Na, du redest doch sonst auch nicht so sehr viel. Das ist schon okay so. Am Anfang kann man vor sich hinsprechen: Gott, ich bin da, du bist da, sieh mich an. Und dann am Schluss das Vaterunser. In der Kirche, da betest du doch aber auch immer so fertige Gebete. Ja, damit bete ich für die anderen, die lieber schweigen. Ich hätte gern ein Gebet, das ich nachsprechen kann, so als Einstieg. Okay, dann sprich mir nach. Herr, du erforschst mich und du kennst mich. Ich sitze oder stehe, so weißt du es. Gerhard spricht es nach. Und dann weiter: Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Gerhard spricht und nickt. Warum nickst du? Das ist gut, sagt er. Das stimmt. Gut, sage ich. Dann fang an. Gleich heute Abend. Gerhard lächelt. Er wird's tun. Das sieht man. So kann es manchmal gehen. Manchmal ist was reif im Leben. Dann fängt es von ganz alleine an. Und wenn ich also die Konfistunde mit dem Vaterunser abschließe, dann hoffe ich natürlich, dass da etwas reift in den Jugendlichen, dass ihnen dadurch das Beten vertrauter und gewohnter wird. Ja, und nicht selten, das wissen wir, glaube ich, alle, reift das Beten besonders dann, wenn man selbst nicht mehr weiter weiß. Wir sagen ja so oft, Not lehrt beten. Und da ist auf jeden Fall was dran. Im Krankenhaus erlebe ich das immer wieder, wie sehr dort das Gebet gebraucht und dann auch wieder geübt wird. Manchmal beginnt es von selbst, manchmal braucht es Hilfen, so wie bei dem Gerhard, weil das Beten eben unbekannt ist oder weil es unnatürlich geworden ist. Jedenfalls nicht mehr das, was das Beten eigentlich ist. Was ist es denn? Beten ist ein Gespräch mit Gott, offen und ehrlich, um ihm zu sagen, was mir auf der Seele liegt, um ihm zu danken für das, was gut war, um ihm zu klagen, was schwer ist, um ihn um Hilfe zu bitten, um Verständnis und darum, einen anderen Blick auf das Leben zu bekommen. Ja, und wir haben es vorhin gehört, heute als Predigttext Worte, mit denen Jesus über das Beten spricht, Matthäus 6. Und wir haben da, bevor er das Vaterunser formuliert, gehört, wie Jesus sagt, dass es auch beim Beten, wie bei allen anderen Sachen, so eine Art Gratwanderung gibt. Also das Gebet kann verflachen oder es kann sein, dass wir es verzwecken. Zum Beispiel, wenn das Beten zur Routine wird, also ich mache es, weil es sich gehört oder weil ich sonst ein schlechtes Gewissen habe. Ich setze dann dahinter einen Haken, dann bin ich zufrieden mit mir und gehe davon aus, dass Gott auch zufrieden ist mit mir. Es kann passieren, dass das Beten zu einer Art Bezahlung wird. Ich bete, damit ich zeige, wie gut ich bin, so wie ich das ja aus meinem Leben sonst auch so kenne. Ich gebe dir etwas und du gibst mir dann etwas. Ich gebe dir, Gott, mein Gebet und du erfüllst meinen Wunsch. Das Gebet ist dann meine Leistung, meine Zahlung. Und dann ist Gott dran mit seiner Leistung und mit seiner Zahlung. Ich lese mal den Vers 5 vor, wo das Jesus beschreibt. Wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorliebe in aller Öffentlichkeit an den Straßenecken und in den Synagogen beten, wo jeder sie sehen kann. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals erhalten werden. Es kann passieren, dass ich beim Beten versuche, Gott zu überreden. Und ich mache dann ganz viele Worte und finde immer bessere Argumente. Ich plappere ohne Unterlass, weil ich glaube, dass meine Chancen dadurch größer werden, dass Gott tut, was ich will. Ich lese nochmal den Vers 7 und 8 vor. Jesus sagt, plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Seid nicht wie sie, sagt Jesus. So sollt ihr nicht beten, weil das nichts mit Beten zu tun hat. Manchmal braucht es Hilfen, weil es gar nicht geht, wie bei Gerhard, weil es unnatürlich geworden ist, weil man vergessen hat, dass Beten ein lebendiges Gespräch mit Gott ist, eine lebendige Beziehung. Jesus öffnet uns dafür die Augen. Jesus sagt, Gott ist doch kein Götze, den man fürchten muss. Gott ist unser Vater im Himmel. Unser Vater. Er will eigentlich nur, dass wir mit ihm verbunden sind. Und dann, und das ist jetzt so ein bisschen wie bei Gerhard, hilft er uns auf die Sprünge, leiht uns gute Worte, um mit Gott im Gespräch zu sein. Jesus lehrt uns das Vaterunser. Das ist nun kein stilles Gebet und auch kein freies. Jesus formuliert es für uns, schlicht und verständlich, kurz und prägnant. Und ich würde mal sagen, es soll so eine Art Refrain für unser Beten sein. Refrain für unser Gebet im stillen Kämmerlein zum Beispiel. Ein Refrain, der davon lebt, wiederholt zu werden. Damit die Worte immer mehr in uns hineinwachsen. Damit die Worte in uns mit Leben gefüllt werden. Und jetzt gehe ich mal so ein bisschen am Vaterunser entlang. Und wir haben das vor einiger Zeit mal gemacht. Und es wurde immer wieder mal gewünscht, dieses Gebet dann mit Gesten zu verbinden. Also ich machte ihn immer vor, wenn ich so eine Bitte spreche. Und dann ganz am Ende des Gottesdienstes, wenn wir gemeinsam das Vaterunser beten, da können wir uns dann alle von unseren Plätzen erheben. Und wenn Sie wollen, Sie müssen nicht, aber wenn Sie wollen, können Sie das dann gerne mit diesen Gesten mitbeten. Die sollen einfach dazu dienen, dass man das auch so ein bisschen mehr verinnerlicht. Wenn wir beginnen, Vaterunser, dann stellen wir uns so vor unseren Vater im Himmel hin, weil wir diejenigen sind, die genau das empfangen, dass wir unseren Gott Vater nennen dürfen. Vater unser, wir sagen damit, Gott, wir sind deine Kinder, alle. Wir sind kleine Kinder und wir sind große Kinder, aber wir sind immer Gottes Kinder. Das heißt also mit Gott verbunden und natürlich auch miteinander verbunden. Also alle, die das Vater unser beten, sind unsere Geschwister. Egal, ob wir uns kennen oder nicht, egal, ob wir uns sympathisch finden oder nicht, Gott ist unsere Verbindung. Gott wird von allen so angesprochen, und zwar, weil uns Jesus genau das erlaubt und empfohlen hat. Unser Vater. Und dann geht's weiter, und da heben wir unsere Hände so ein Stückchen höher. Das ist so, wenn es dann heißt, geheiligt werde dein Name. Ne? Also wir heben den Namen Gottes empor sozusagen. Wir sagen das ja manchmal, das ist mir heilig, und damit meinen wir dann, dass uns etwas ganz wichtig ist. Der Mittagsschlaf zum Beispiel oder die Familie. Und nun Gottes Namen zu heiligen heißt nichts anderes, als diesen Namen Gottes tatsächlich so ganz wichtig zu nehmen. Gott, der hat uns seinen Namen genannt, Jahwe, im Ersten Testament. Und das heißt nichts anderes als ich bin da. Gottes Name ist ich bin da. Jetzt, in diesem Moment und immer. Glaub das mal. Vertrau darauf. Spüre es, und zwar besonders dann, wenn du selbst ganz da bist. Also nicht mit den Gedanken voraus oder hinterher, sondern jetzt, in diesem Moment, still und unabgelenkt, aufmerksam, achtsam. Und wenn du so da bist, dann kannst du wissen und spüren, dass Gott da ist. und dass Gott dich führt und mit dir spricht und dass er tatsächlich nur das Beste mit dir im Sinn hat. Nicht immer sieht es ja danach aus, dennoch wirst du es spüren und erfahren, wenn du seinen Namen in Ehren hältst und dich auf ihn einlässt. Hebe den Namen Gottes also hoch, strecke deine Arme zum Himmel, hebe diesen Namen Gottes in den Himmel hinein, ehre ihn. Dein Reich komme, da bleiben die Hände an der Stelle immer noch so, weil wir das empfangen, Gottes Reich. Bitte dann darum, dass etwas kommt, das so richtig gut ist, Gottes Reich. Was ist Gottes Reich? Ich würde es mal so beschreiben, es ist Heil und Trost, es ist Licht, Kraft, Heilung, Gerechtigkeit, und zwar für alle Menschen und für die ganze Schöpfung. Wir wissen das, wir sind davon noch weit entfernt. Doch hin und wieder, in himmlischen Momenten, da blitzt dieses Reich Gottes bis zu uns. Und dann wissen wir wieder, worauf wir hoffen und wie wunderbar das sein wird, wenn es dann ganz da ist. Ja, und bis dahin, da können wir unseren eigenen Horizont von Gott erweitern lassen, indem wir sagen, dein Wille geschehe. Und dieser Wille Gottes, der soll sich im Himmel ausbreiten, der soll im Himmel geschehen und auf der Erde. Und dazu gibt es so zwei Gebetshaltungen, die finde ich auch ganz schön. Dein Wille geschehe wie im Himmel. Wir legen die Hände aneinander. Auf alten Gemälden wird so oft dargestellt, dass die Engel im Himmel so beten. Dein Wille geschehe wie im Himmel und dann das, was wir beim Beten tun, so wie auf Erden. Also wir beten ja ganz oft so mit gefalteten Händen. Und auch das ist so eine ganz alte Gebärde, kommt aus dem Mittelalter. Mit dieser Handhaltung wurden Knechte und Mägde ihrem Herrn übergeben. Und wenn wir das so machen, dann sagen wir damit, wir sind jetzt nicht Knechte und Mägde, aber wir übergeben uns unserem Herrn, weil wir seine Kinder sind. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und wenn wir sagen, dein Wille geschehe, dann erinnern wir uns dabei vielleicht daran, dass es eine ganz schön große Herausforderung für uns ist, Gottes Willen geschehen zu lassen und nicht den eigenen. Und vielleicht erinnern wir uns an so einige Wegstrecken unseres Lebens, die wir uns mal ganz anders vorgestellt hatten und gewollt hatten. Dunkel und verworren kamen sie uns vor und haben sich dann doch so Schritt für Schritt geklärt und erhellt. Im Nachhinein betrachtet war es am Ende richtig gut. Wie oft habe ich das staunend gesagt und immer gewusst, es lag einfach daran, dass ich fähig wurde, Gott zu vertrauen, mich ganz seiner führenden Hand anzuvertrauen. Deshalb also, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und dann kommen wir in diesem Gebet zu uns selbst, in unseren Alltag hinein. Was brauchen wir für unseren Alltag? Was brauchen wir täglich? Unser tägliches Brot gib uns heute. Unsere Hände sind dann so wie geöffnete Schalen. Was brauchen wir? Alles, was sich mit diesem Bild des Brotes verbinden lässt. Das Brot ist ein Bild für das, was wir täglich brauchen. Und es heißt, genau, und es heißt Brot und nicht Torte. Und es heißt auch Brot für diesen Tag und nicht für 10 Jahre gehamstert. Und es heißt Brot nicht nur für mich, sondern als Kinder unseres Vaters bitten wir für Brot für die ganze Welt. Und dann im nächsten Schritt lernen wir uns so zu sehen, wie wir tatsächlich sind. Als Menschen, die alle Licht- und Schattenseiten haben. Niemand von uns ist nur Licht und niemand von uns ist nur Schatten. Aber wir alle leben von der Liebe Gottes und können deshalb auf Vergebung hoffen und anderen verzeihen. Beides gehört untrennbar zusammen. Die Haltung dabei, die finde ich auch richtig schön, dass wir uns jetzt so ganz offen vor Gott hinstellen. Also es ist anders als dieses Gott preisen und ehren, sondern wir öffnen uns total, weil wir ganz genau wissen, dass Gott uns geschaffen hat und uns natürlich kennt. Er kennt unser Herz. Wir müssen da nichts verbergen, brauchen es nicht. Es ist sogar gut, dass Gott uns so kennt. Offen stehen wir vor Gott und sagen also, vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Beides gehört untrennbar zusammen. Und es geht weiter mit, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist vielleicht ein bisschen komplizierter jetzt. Die rechte Hand wird aufs Herz gelegt und mit der linken führen wir den Ringfinger und den Daumen zueinander. Finde ich total wichtig, gerade in unserer Zeit heutzutage, Der Daumen steht für den Verstand und der Ringfinger für das Herz, für das Gefühl. Verstand und Herz sollen nicht ausgeschaltet werden, beide, sondern sie sollen zusammenkommen. Und dann ist vielleicht so die Gewähr auch dafür gegeben, dass wir mit der Versuchung umgehen können und da nicht hineinstolpern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das brauchen wir doppelt, um vom Bösen erlöst zu werden. Was macht Jesus damit? Er lehrt uns Vertrauen und Verantwortung, so wie er das selbst gelebt hat. Und zwar damit wir bewahrt werden vor der Versuchung, wir könnten unser Leben selbst sichern, weil wir so gut oder so perfekt sind. Das Böse wird nicht über uns siegen, denn Jesus hat uns von der Aussichtslosigkeit des Todes befreit. Der Vater schenkt uns das Leben und der uns das Leben schenkt, der wird es auch begleiten und wird uns führen in die Zukunft. In die Zukunft, die nun ganz Gott gehört. Wir haben ihr den Namen Ewigkeit gegeben und sagen deshalb am Ende wieder so in Lobpreis, ne? Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Und dazu können wir selber mal das machen, was ich im Namen Gottes an jedem Gottesdienstende tue, segnen. Wir können selber unsere Hände zum Segen erheben und uns segnen und die Menschen und diese ganze Welt. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dann führen wir alles zusammen und verschränken die Hände vor der Brust. Amen. Ja, das ist das Vaterunser. Jesus lehrt uns Worte, die uns mit dem Vater und miteinander verbinden. Das sind Worte, die sollen immer größer werden in uns. Wir sollen in die hineinwachsen. Wir sollen in die hineintreten, so wie wir am Anfang des Gottesdienstes in die Kirche hineintreten und dann die Nähe Gottes spüren, seinen Trost und Segen, seine Gegenwart, dieses ich bin da, Jahwe, euer Vater im Himmel, unser Vater im Himmel. Beten, wie macht man das eigentlich, hatte ich am Anfang gefragt. Mit Stille und Ruhe hat es zu tun, äußerlich und innerlich. Im stillen Kämmerlein und in der großen Runde frei und formuliert, mit Worten, die uns Jesus lehrt, kurz und schlicht, prägnant und klar. Es sind Worte des Lebens. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen, Sinne und Gedanken in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Und jetzt singen wir das Vaterunser im roten Gesangbuch, die Nummer 47. Wir fassen immer zwei Strophen zusammen und singen dann den Refrain.